Save the date. Deal Sourcing 2024. Am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community. Mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von What's Up Corporate Finance. Ich bin Michael Hetzstück, ich bin euer Host und wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema, Emotionen im M&A-Prozess. Aber nicht über die plakativen Holzschnittartigen wie etwa Angst oder Gier, sondern über die subtilen wie zum Beispiel Eitelkeit und Verletzlichkeit oder Zweifel und Loyalität. Alle davon können Dealbreaker sein, vor allem in einer Zeit wie jetzt, wo M&A-Prozesse alles andere als gemähte Wiesen sind. Mein heutiger Podcast-Partner ist seit über 20 Jahren M&A-Berater und hat in dieser Zeit so ziemlich die komplette Klaviatur an Gefühlsausbrüchen bei Dealprozessen erlebt und erlebt gerade wieder in aktuellen M&A-Mandaten ein besonderes Aufkommen an Herausforderungen auf der emotionalen Seite. Und über die sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, Kai Bartels.
Vielen Dank, lieber Michael. Ich freue mich, heute bei dir sein zu können und über dieses spannende Thema mit dir zu diskutieren.
Sehr gerne, Kai. Du bist seit knapp 4 Jahren Inhaber deiner eigenen M&A-Boutique Dr. Bartels M&A Consulting. Davor warst du unter anderem globaler Chef des M&A-Beratungsgeschäfts von Grant Thornton. Euer Sweet Spot liegt bei Deals mit einem Volumen von ca. 15 bis 75 Millionen Euro. Kurze Frage vorweg, wie läuft es da gerade bei euch?
Also in dem Segment würde ich sagen, ist immer noch gute Bewegung. Da ist viel Interesse sowohl im Inland als auch im Ausland. Und insofern sind wir über die Marktentwicklung sehr zufrieden und zuversichtlich.
Weder Käufer noch Verkäufer sind im Moment ja super committed, Deals zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass die M&A-Prozesse im Moment wackeliger sind als üblich, oder?
Ja, das muss man konstatieren. Sie sind wackeliger, dauern auch länger, vielleicht auch vor dem Hintergrund des Themas, über das wir gleich noch etwas intensiver sprechen werden. Aber man kann tatsächlich sagen, wenn wir vor 2 Jahren durchaus Deals innerhalb von 6 Monaten abwickeln konnten, dauert es heute eher im Schnitt 9 Monate, in Ausnahmefällen kann es auch mal 12 Monate dauern. Ja, nicht zuletzt vor dem Hintergrund unserer Zielklientel, den Familienunternehmen, aber auch der allgemeinen Marktbedingungen. Das kann man nicht leugnen.
Man kann schon sagen, im Moment sind die M&A-Berater dann auch so ein bisschen als emotionaler Begleiter gefragt im M&A-Prozess, nicht nur als der Organisator der üblichen Prozesse wie die und so weiter. Wenn wir uns jetzt gerade mal das Small- und Lower-Mid-Cap-Segment anschauen, in dem du unterwegs bist, in dem ja auch am häufigsten First-Timer auftauchen am M&A-Markt, also Player, die zum ersten Mal eine Transaktion machen, Familienunternehmen zum Beispiel, die Nachfolger suchen und wo auch eure Kunden keine M&A-Maschinen sind. Welche Herausforderungen stellt es dann an dich und deine Kollegen auf der M&A-Beratungsseite, die richtig anzupacken?
Ja, erstmal natürlich sich zu überzeugen, dass sie einen guten Berater an ihrer Seite brauchen und idealerweise auch ein guter Berater, ehrlich gesagt, auf der Gegenseite ist oder zumindest ein professionelles Team. Das ist das eine rein technische. Aber am Ende muss man eben solche Familienunternehmer darauf vorbereiten, dass der M&A-Prozess so ist, wie er eben ist, was viele nicht verstehen. Das heißt, man muss Unterlagen bereitstellen, es muss alles professionell in Sachen Due Diligence vorbereitet sein. Also all diese technischen Sachen, die wir und unsere Kollegen bestens kennen, wo aber Familienunternehmer nicht selten kein Verständnis aufbringen, weil sie sagen, es ist doch alles so toll in unserer Firma. Und da gehört auch das Thema Planungsrechnung am Anfang häufig dazu, die es in vielen Small- und Mid-Cap-Unternehmen als solche eben gar nicht gibt und die dann häufig erstmal auf die Beine gestellt werden muss.
Ich kann mir vorstellen, dass diese Auseinandersetzung mit der Realität, die dann von außen hereingetragen wird, über einen professionellen Berater natürlich auch gewisse Abwägungs- oder Abstoßungsprozesse hervorruft. Du hast es, glaube ich, schon angedeutet in deiner Intro. Kannst du uns mal mitnehmen, so ein bisschen, was für Abwägungsprozesse auf emotionaler Seite denn in dieser Phase, gerade bei Familienunternehmen oder in Familien, stattfinden, wenn man denkt, okay, wir verkaufen das jetzt mal und plötzlich stellt man fest, okay, es ist komplizierter als gedacht, es kommen kritische Fragen rein, ich muss die Planung anders machen, ich muss vielleicht konservativer planen etc. pp. Was passiert da in den Köpfen der Stakeholder auf der Verkäuferseite?
Da gehe ich gerne drauf ein. Ich gehe aber auch gerne nochmal einen ganz kurzen Schritt zurück, weil du gerade sagtest, wir verkaufen jetzt mal. Also allein dahin zu kommen, ist bei Familienunternehmen manchmal schon eine Herausforderung. Wir haben Beispiele, ein Ehepaar mit 7 Kindern tatsächlich, die für sich entschieden haben, dass nach reiflicher Überlegung, dass ein Verkauf eben besser ist als eine familieninterne Nachfolge bei 7 Kindern, weil egal welches der Kinder oder vielleicht auch 2 in das Unternehmen eintreten, es wird immer zu Streit bei den Kindern führen. Insofern ist das schon mal sehr positiv, dass hier entschieden worden ist, im Sinne der Familie wollen wir den Streit zwischen den Geschwistern gar nicht provozieren. In einem anderen Fall haben wir 3 Familiengenerationen, die im Unternehmen tätig sind. Da hat es allein fast ein Jahr gedauert, bis die 3 Generationen untereinander klar waren, um dahin zu kommen, zu sagen, wir verkaufen jetzt mal. Und wenn wir dann dort tatsächlich angelangt sind, dass diese Entscheidung getroffen worden ist, dann ist natürlich, wenn die klassischen Due Diligence Requests List oder von uns die Anforderungslisten für das Informationsmemorandum etc. kommen, ist erstmal der erste Schock, dass gesagt wird, oh Gott, so viel Information und wofür braucht man das? Warum braucht man diese detaillierte Due Diligence? Also diese Arbeitsbelastung ist extrem, weshalb wir eben froh sind, wenn auch gute Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Anwälte bei unseren Mandanten bereits an der Seite sind, zu denen wir ja keine Konkurrenz darstellen, sondern wir sind ja Begleiter auf Zeit sozusagen, weil man da vielleicht das eine oder andere an Schockmoment von der Familie oder den Eigentümern wegnehmen kann und sagen kann, wir klären das gerne mit ihrem anderen professionellen Beratern, die nicht immer M&A erfahren sind, aber man kann so ein bisschen die Wucht dieses Informations-Overload dann von der Familie runternehmen.
Erlebst du da auch teilweise brachiale Pushbacks, dass die Leute fragen, was soll das, was wollen sie eigentlich von uns, und die Fragen sind vielleicht nicht statthaft, was sie da einwerfen?
Ja, absolut. Also im Idealfall erleben wir das sehr früh uns gegenüber als Berater, der ja eigentlich für die Mandanten tätig ist und im Sinne der Mandanten arbeitet. Aber wenn es dann zu ersten Kontakten mit Interessenten, potenziellen Käufern etc. kommt, dann erleben wir das sehr, sehr regelmäßig. Also weil man sich oder unsere Mandanten sich dann mitunter durchaus auf den Schlips getreten fühlen. Es müssen ja nur mal unreflektierte Äußerungen der, ich will nicht von Gegenseite, der potenziellen Käuferseite getätigt werden, wo wir, und du hast das eingangs erwähnt, das Thema Eitelkeit bei unserem Mandanten ganz sensibel treffen können, so dass die Jalousien schon mal so zur Hälfte runtergehen und die vom Bauch her sagen, ich mag die nicht, die da gerade uns diese Fragen stellen, weil so ein gewisses Gefühl der Beleidigung aufkommt, was gar nicht der Fall ist, aber es wird eben emotional durchaus dann oder kann so wahrgenommen werden. Und je mehr kritischer hinterfragt wird, besteht die Gefahr, dass das immer weiter hochgeschaukelt wird. Aber dafür sind wir natürlich von der Beratungsseite an Bord, um ja auch unseren Mandanten zu sagen, dass das eine oder andere eben ein Muss und ganz normal für den Prozess ist.
Aber gerade diese Emotionalität ist ja auch für euch als M&A-Berater, glaube ich, eine Gratwanderung. Auf der einen Seite habt ihr natürlich viel davon, wenn ihr die Leute frühzeitig mit der harten Realität konfrontiert und ins Boot holt, damit nachher keine großen Hiccups im Prozess kommen. Auf der anderen Seite verdient ihr den Großteil eures Honorars erst dann, wenn der Deal wirklich fliegt. Und in so einer frühen Phase lässt man den natürlich schneller mal platzen oder aufheben, wenn es einem nicht passt, als wenn man schon 60%, 70%, 80% der Wegstrecke absolviert hat. 2 Herzen schlafen wahrscheinlich in einer Brust. Das eine ist Konfrontation mit der Realität. Das andere ist laufen lassen, weil ich hinten raus bessere Chancen habe, es durchzubekommen, oder?
Ja, rein wirtschaftlich betrachtet hast du absolut recht. Und das sind ein bisschen die 2 Herzen in der Brust, ja. Auf der anderen Seite, für uns ist Ehrlichkeit, Vertrauen im Prozess das allerwichtigste Kriterium für den Prozess selbst. Und mir ist es lieber, wenn nach 2 Monaten unsere Mandanten sagen würden, nein, wir wollen nicht mehr, wir machen Schluss, entweder weil wir beleidigt sind, wir haben es uns nicht so aufwendig vorgestellt, welche Argumente auch immer dazu kommen können. Wir haben es tatsächlich jetzt während der Zeit meiner Selbstständigkeit zwar in der Form noch nicht erlebt, aber ich würde es, glaube ich, lieber in Kauf nehmen, als im Monat 6 diese Situation zu provozieren oder mich selbst verstellen zu müssen, mich selbst und mein Team, quasi in der Hoffnung, dass wir die letzten 20% des Deals jetzt noch irgendwie über die Ziellinie kriegen, um Geld zu verdienen. Also wir wollen alle Geld verdienen. Für mich ist es aber nie ein Kriterium, nicht ehrlich, gerade raus auch gegenüber unseren Mandanten zu sein oder wenn wir das Gefühl haben, es ist eigentlich ein schlechter Deal, selbst wenn der Deal zustande kommt, dann würde ich es auch unseren Mandanten lieber ehrlich sagen, weil ich persönlich zumindest besser damit leben kann, auch wenn vielleicht das Portemonnaie danach nicht so gut gefüllt ist.
Okay, aber wie hart nimmst du sie denn bei dieser Konfrontation dann wirklich ran? Markierst du wirklich den beinharten Finanzinvestor, der das ganze Unternehmen erstmal in Grund und Boden redet, bevor er anfängt, sich intensiv damit zu beschäftigen?
Nein, nein, das tue ich nicht. Aber auch wenn man es mir vielleicht nicht zutraut, ist irgendwann kann bei mir mal eine Schwelle überschritten werden, wo auch eine Reizüberflutung da ist, dass ich sage, wissen Sie, eigentlich macht das gar keinen Sinn, diesen Deal mehr zu machen. Wir versuchen aber sehr wohl am Anfang nicht wie jetzt der beinharte internationale Finanzinvestor unsere Mandanten mit allem zu konfrontieren. Aber wir sagen immer, eine absolut top professionelle Vorbereitung des Prozesses an sich ist unabdingbare Voraussetzung. Weshalb die eben von uns diese Informationsanforderungslisten bekommen, die sonst Due Diligence Provider später im Prozess machen würden. Das ist eigentlich so die erste Welle, wo die Mandanten, das sagte ich ja vorhin, dann sagen, wow, so viel und warum muss das alles zusammengestellt werden? Das ist schon mal der erste Testballon. Der zweite ist dann tatsächlich häufig schon auf der emotionalen Ebene, dass wir so viel, nicht regelmäßig zum Glück, aber wenn wir ganz viel negatives Feedback zum Prozess oder unseren Gesprächspartnern von unseren Mandanten immer wieder in der gleichen Form bekommen, dann versuchen wir das natürlich abzufedern und zu erläutern. Aber es kann auch mal sagen, dass man als Berater dann sagen muss, wissen Sie, dann macht es keinen Sinn. Dann macht es aber auch mitunter wiederum Klick bei unseren Mandanten, dass die sagen, wow, wenn die jetzt von sich aus schon sagen, das macht keinen Sinn mehr, dann ist es vielleicht ernst gemeint möglicherweise. Und dann schafft man auch eine gewisse Bewusstseinsänderung.
Jetzt haben wir gerade bei Familienunternehmen ja nochmal die Spezialität, das sind keine monolithischen Körper, wie es vielleicht eine Partnerschaft beim Finanzinvestor ist, ein Investmentkomitee, das sehr straight auf Linie ist. Da gibt es möglicherweise eine ganze Menge Entscheidungsträger, verschiedene Familienstämme, verschiedene Repräsentanten der Familienstämme. Und am Ende ist ja auch die Frage, wie treffen die Familien ihre Verkaufsentscheidung, gerade wenn es am Anfang ein bisschen rumpelt. Mehrheitsentscheidung, Einstimmigkeit und so weiter. Wenn es Mehrheitsentscheidungen gibt, werden Leute überstimmt und plötzlich wird das Unternehmen denen vielleicht unter den Händen weggerissen, obwohl sie es eigentlich gerne noch behalten wollen. Inwiefern bekommst du als M&A-Berater in solche internen Abwägungsprozesse, Abstimmungsprozesse Einblick und wie nimmst du darauf Einfluss, dass die konstruktiv ablaufen?
Ja, wir bekommen glücklicherweise sehr tiefen Einblick. Das ist so, ich erwähnte gerade das Ehepaar mit den 7 Kindern. Da war zwar das Ehepaar Hauptgesellschafter, aber vom Vater sozusagen gab es noch 2 Mitgesellschafterinnen. Genauso wie bei dem Familienunternehmen mit den 3 Generationen, was ich erwähnt habe. Da werden wir schon sehr stark auch, glücklicherweise muss man in dem Fall sagen, in diese familieninternen Entscheidungsprozesse mit eingebunden. Vielleicht nicht am ersten Tag, aber ich würde mal sagen, nach 2-3 Monaten Zusammenarbeit im Prozess ist ja eine gewisse Vertrauensbasis da und glücklicherweise erhalten wir auch in der Regel Zugang zu den Minderheitsgesellschaftern, wenn es solche innerhalb der Familie gibt. Und natürlich kommen da plötzlich ganz andere Themen, die vielleicht mit unserem M&A-Thema nichts zu tun haben, hoch. Das sind dann wirklich geschwisterliche Streitigkeiten, in die man plötzlich mit reingezogen wird. Oder die Gesellschafter sagen, jeder möchte seinen eigenen Anwalt in diesen Prozess mit reinbringen. Wo wir natürlich sagen, das könnt ihr gerne im Hintergrund machen, aber wir können quasi nicht mit unserer Käuferpartei und 3 Anwälten oder 4 Anwälten auf unserer Seite plötzlich am Tisch sitzen, dass das keinen Sinn macht. Und da muss man natürlich schon sehr stark Klartext reden und sagen, auch sowas kann, wenn keine Einigkeit vorher im Gesellschafterkreis gefunden worden ist, nicht zu einem positiven Ergebnis führen. Deshalb der Hinweis nochmal auf die Familie mit den 3 Generationen, 12 Monate im Prinzip erstmal Abstimmung innerhalb dieser 3 Generationen bis zum Gesellschafterbeschluss, ja, wir verkaufen 100%. Und das ist dann für uns der Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt können wir an den Markt gehen.
Kannst du mal ein Positivbeispiel nennen, wie man so einen schwierigen Abwägungsprozess innerhalb der Familie gut hinkriegt?
Es ist Kommunikation und Einstellen auf die jeweiligen Parteien tatsächlich und nicht von Anfang an sagen, es gibt richtig und falsch. Also du musst halt wie immer bei Emotionen versuchen, Bedenken der Bedenkenträger auch aufzugreifen und zu versuchen, vielleicht aus der Erfahrung, den auch Lösungswege zu skizzieren, an Kompromissen möglicherweise zwischen Generationen oder zwischen Geschwistern aktiv mitzuarbeiten oder dann mal anzubieten. Das war in dem einen Fall gegeben, die Anwälte in diesen Prozess mit einzubinden. Und am Ende muss man eben immer die Konsequenz des jeweiligen Handelns aufzeigen und sagen, wenn keine Lösung gefunden wird, dann wird es per se keinen erfolgreichen M&A-Prozess geben. Das kann ein Ergebnis sein, ja. Aber wenn man sich schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt hat und auch die Familien sehen, Mensch, jetzt sind wir eigentlich, wir haben eine Lösung greifbar und jetzt arbeiten wir selbst daran, dass diese scheitern kann. Wollen wir das wirklich? Und auch da nochmal alle drauf hinzuweisen, eben diese Frage, wollen Sie das wirklich? Wollen Sie es jetzt provozieren, dass es nicht klappt? Und wenn ich dann noch sage, mir geht es nicht um mein M&A-Honorar, mir geht es jetzt darum, dass wir hier einen Deal und Ruhe in die Familie reinbringen, dann hilft das zumindest. Klappt das immer? Wahrscheinlich nein. Aber wie gesagt, so ein richtiges Negativbeispiel, wo es am Ende tatsächlich gescheitert ist, haben wir nicht. Aber man braucht ein bisschen Geduld, was die Zeitschiene anbetrifft.
Jetzt bist du ein sehr netter, geduldiger Mensch beim Moderieren dieser Prozesse. Jetzt trifft dieser heterogene Verkaufskörper namens Familie im M&A-Prozess auf vielleicht sehr homogene Käufer, zum Beispiel einen Private Equity Investor oder einen Konzern, die ganz genau wissen, was sie wollen und wer was wo entscheidet. Ja. Was passiert auf der emotionalen Seite bei diesem Wirklichkeitskontakt?
Also da gibt es mitunter Verständnisprobleme, wie sich wahrscheinlich alle vorstellen können, wenn wir so das klassische Familienunternehmen und nehmen wir mal den internationalen Private Equity Käufer. Das ist jetzt bei uns nicht besonders häufig der Fall, aber unsere Aufgabe in diesen Fällen ist es natürlich, sowohl unseren Mandanten auf die Natur Mensch vorzubereiten, die uns dann gegenüber sitzt, aber umgekehrt, das ist uns immer sehr wichtig, erzählen wir ja auch den potenziellen Käufern, was sie bei unseren Mandanten erwartet. Also es müssen ja alle wissen, worauf sie sich einlassen, und viele wissen ja auch, dass Familienunternehmen in der Diskussion anders sein können als jetzt ein vollständig gestreamlinedes, vielleicht extern besessenes Unternehmen, Private Equity oder Konzernstrukturen anbetrifft. Also da geht es wiederum darum, beide Parteien bestmöglich an die Hand zu nehmen und Erwartungsmanagement auf beiden Seiten zu machen. Also nicht nur bei der Familie, sondern auch dem PE muss man vielleicht mal sagen, bitte zieht nicht euer Standard-A-Prozess hier durch. Ihr müsst hier und da vielleicht mal ein bisschen zurückhaltend anders sein, damit wir erfolgreich in die nächste Stufe der Diskussion eintreten können.
Was passiert denn in der Due Diligence, wenn dann negative Findings auftreten oder sehr kritische Fragen auftauchen, die vielleicht auch die Grundfesten des Lebenswerks des Unternehmers erschüttern, das er gerade so verkauft hat? Du lachst schon, du hast wahrscheinlich den einen oder anderen Fall im Hinterkopf.
Absolut. Ja, da sind wir schnell eben beim Thema Eitelkeit und Beleidigung, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Und das kann zu absurden Trotzreaktionen führen. Also ich komme wieder auf den einen kürzlich abgeschlossenen Deal zurück. Und es war wirklich ein sehr substanzieller Deal in der Pharmabranche, wo dann der Hauptgesellschafter durchaus sagt, also wenn die das jetzt so sehen oder das nicht ändern, dann schlage ich jetzt hier das Buch zu. Und es ging wirklich um hohe Millionenbeträge, wo man dann als Außenstehender denkt, Mensch, wisst ihr gar nicht, worum es hier gerade geht, was das für Konsequenzen für die Familie hinten raus haben könnte. Und also dieses persönliche Angegriffensein empfinden, das ist etwas, was wirklich eine Herausforderung ist, das richtig zu handeln, weil ja diese Trotzreaktion und ich habe es ja nicht nötig, dann machen wir den Deal halt nicht. Das will man tatsächlich als M&A-Berater ja nicht hören, haben wir gerade schon mal gesprochen. Gerade wenn du vielleicht wirklich vor der Ziellinie bist und im Grundsatz zum Deal stehst. Du kannst es aber eben auch nicht verhindern. Die Emotionen sind so, wie sie sind. Da hilft dann eine gewisse Ruhe und der Versuch, gewisse Diskussionen einfach zu versachlichen und aus unserer Erfahrung heraus vielleicht auch mal zu sagen, ja, aber das ist nun mal Gegenstand einer Due Diligence und Prüfung, dass auch kritische Themen identifiziert werden. Und es ist ja gut, dass wir offen darüber sprechen, um dann einen Lösungsweg gemeinsam zu erarbeiten.
Siehst du unterschiedlich ausgeprägte Stärken bei den Käufergruppen, jetzt Private Equity, inländischer Konzern, ausländischer Konzern, was den Umgang mit diesen emotionalen Herausforderungen angeht oder die Offenheit, auf deine Ratschläge zu hören, vielleicht einen Gang rauszunehmen?
Ich glaube, die kann man sehen, ja. Wobei ich niemanden zu nahe treten möchte, aber natürlich professionelle Organisationen wie Finanzinvestoren oder auch zum Beispiel internationale Konzerne, die durchaus für unsere Mandatschaft nicht selten als Käufer in Frage kommen. Die haben aber eine gewisse schematische Vorgehensweise. Das hilft dann, wenn vielleicht mal der CEO des Käufers mitkommt und gute Miene macht und unserem Mandanten auf die Schulter klopft und sagt, Mensch, das ist doch alles prima und wir finden einen Weg und wir finden eine Lösung. Aber dann kommt wieder die M&A oder Business Development Abteilung und sagt, ja, aber wir müssen halt jetzt diese und jene Vorgehensweise genauso abarbeiten, oder der PE sagt, ja, ich brauche aber genau diesen Red Flag Aufriss im Due Diligence Report, damit ich meine Leverage Finanzierung hinten machen kann. Und das ist vielleicht ein bisschen anders, wenn du ein Familienunternehmen oder eine Familiengruppe auf der Gegenseite hast, weil da eine gewisse Wahrscheinlichkeit sein kann, dass die ähnliche Erfahrungen selbst in der Vergangenheit schon mal gemacht haben oder das Mindset ist vielleicht ähnlich gelagert zu dem unserer Mandanten, dass man ein höheres Verständnis hat, warum sind jetzt die Menschen ein bisschen angegriffen bei bestimmten Fragen etc.
Also Familie verkauft gerne an Familie, das gilt immer noch.
Ich würde sagen, ja, nach unserer Erfahrung, ich will jetzt nicht sagen, sind das die einfachsten Deals. Einfach, das ist jetzt vielleicht deutlich geworden, sind die Deals sehr, sehr, sehr selten. Aber sie sind zumindest einfacher, wenn wir auf der anderen Seite auch eine Familie, ein familiengeprägtes Unternehmen. Also auch da haben wir aktuell Fälle, das sind zwar Familienunternehmen, aber mit externem Management. Da merkt man auch schon, das externe Management ist dann eben professioneller, möchte gerne bestimmte Prozesse einhalten. Aber da kann man dann zur Not sagen, die Familie sitzt noch im Beirat, Aufsichtsrat, wie auch immer. Dann kommt man ein Familienmitglied zu einer der Verhandlungsrunden mit. Und dann merkt man sehr schnell, das ist dann schon automatisch eine etwas andere Atmosphäre. Aber es gibt sicherlich auch Finanzinvestoren mit ganz tollen Partnern, die ein ähnlich gutes Fingerspitzengefühl haben. Aber vom Grundsatz her würde ich sagen, ja, Familie gesellt sich gerne zu Familie.
Du hast ja auch wahrscheinlich kulturell schon das eine oder andere erlebt. Wenn ich mir jetzt ausländische Käufer anschaue, jetzt ohne zu holzschnittartig zu werden, welche Nationalität kommt denn ganz gut mit deutschen Familienunternehmen klar und den emotionalen Herausforderungen? Bei welchen musst du immer wieder den Feuerlöscher spielen?
Also das ist jetzt ja ein ganz dünnes Eisen, auf das du...
Wir haben den Disclaimer vorangestellt, dass nicht holzschnittartig ist. Aber du kennst ja deine Pappenheimer.
Ja, genau. Also was wir... Und wir haben das Glück, in vielen unserer Transaktionen tatsächlich eine internationale Komponente mit enthalten zu haben. Wo wir recht positive Erfahrungen haben, sind die Spanier. Die sind vielleicht strukturell von den Unternehmensstrukturen in Spanien ähnlich zu denen in Deutschland. Und da ist einfach auch noch sehr viel Familienunternehmertum. Mit den Franzosen haben wir gute Erfahrungen, wo man aber da merkt, das ist schon deutlich zentralistischer. Das ist halt einfach so. Das, was alle über Frankreich sagen, das bewahrheitet sich. Trotzdem funktioniert das. Mit den Amerikanern ist es auch das, was du sagtest, nicht so holzschnittartig. Und das ist es wahrscheinlich. Aber auch da wissen wir alle, wie treten die Amerikaner mitunter gerne auf. Das kommt dann nicht immer positiv beim deutschen kleineren Mittelständler an. Hier bin ich, wir kennen die Welt und wir erklären sie euch jetzt mal. Also wir haben grundsätzlich mit Südeuropäern ziemlich gute Erfahrungen, würde ich sagen. Und in anderen Bereichen, man kann es gar nicht so verallgemeinern. Da gibt's höhere Herausforderungen. Aber auch da, wenn dann eben gute Berater auf beiden Seiten mit eingebunden sind, dann kriegt man alles in der Regel immer ganz gut überbrückt.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass hier vielleicht sogar ein Vorteil ist. In dem Moment, wo man einem ausländischen Gesprächspartner gegenüber sitzt, weiß man ja eh, dass man Kultursensibilität zeigen muss, dass man eine Sprachbarriere überwunden muss, dass er anders tickt, als ich vielleicht ticke. Macht das das vielleicht sogar leichter, weil ein anderes Bewusstsein ist für die Eigenheiten des anderen und vielleicht auch eine größere Bereitschaft, darauf einzugehen?
Das kann im Einzelfall so sein, ja. Gerade können natürlich Sprachbarrieren auch mal zu einem Lachen rund um den Tisch führen, weil es wirklich zu Missverständnissen kommen kann in der Ausdrucksweise. Hilft das nachher im Sinne Deal oder macht es das einfacher? Ehrlich gesagt, nicht so wirklich. Also man muss einfach sagen, Deutsch-Deutsch ist dann immer noch für unsere Mandanten in der Regel am einfachsten. Englisch ist kein Problem. Und wenn wir eben die Südeuropäer, die aber sehr charmant und sympathisch sein können, am Tisch haben, für die ist dann Englisch ja auch nicht die Muttersprache. Das verbindet dann vielleicht wieder die Parteien am Tisch, dass beide in einer Sprache sprechen müssen, die sie nun mal nicht von Kindesbeinen an gelernt haben. Aber ich würde mal sagen, das ist nicht so das ausschlaggebende oder wirklich dealbeeinflussende Element.
Wie groß ist denn die emotionale Verbundenheit als Faktor im M&A-Prozess zu werten? Jetzt gerade zum Beispiel im Vergleich zu finanziellen Kriterien. Ich habe vielleicht einen Finanzinvestor im Prozess, der den höchsten Preis bietet, mit dem die Chemie aber nicht so stimmt. Dann habe ich vielleicht ein spanisches Familienunternehmen, wo es genau andersrum ist. Welchen Einfluss hat dieser emotionale Fit auf die Entscheidungsprozesse im Hintergrund, die auf der Verkäuferseite dann ablaufen?
Meines Erachtens einen sehr großen, tatsächlich. Also, und tatsächlich so, wie du es gerade extrem dargestellt hast, dass gesagt wird, ich verzichte lieber auf die 2, 3 oder noch mehr Millionen mehr oder weniger Kaufpreis. Aber ich fühle, dass auf der Käuferseite eine Partei ist, die einfach von den eigenen Werten so gut zu den Werten des von uns vertretenen Familienunternehmens passt und das, was sich eigentlich der Unternehmer, der verkauft, auch vorstellt für die Zukunft des Unternehmens, dass das eine sehr große Rolle spielt. Also die Emotionen, finde ich, darf man überhaupt nicht unterschätzen, auch bei der finalen Entscheidung für den endgültigen Käufer.
Erlebst du es manchmal, dass auch Finanzinvestoren es gelingt, in diese emotional privilegierte Position zu kommen? Es gibt ja in Deutschland eine ganze Menge Häuser, die ja auch für sich reklamieren, seit 30, 40 Jahren Familienunternehmen, Partnerschaften zu machen und zu verstehen, wie die Unternehmer ticken.
Ja, wenn ich jetzt Nein sagen würde, dann gibt es wahrscheinlich sofort einen Shitstorm dazu.
Ja, wir sind ja unter uns, Kai.
Ich sage nicht Nein, sondern natürlich gibt es die. Das ist das, was ich vorhin schon mal ganz kurz angedeutet habe. Es gibt durchaus auch viele Finanzinvestoren in Deutschland mit Partnern, die ein sehr, sehr gutes Fingerspitzengefühl für Familienunternehmen haben, die ja teilweise auch selbst die handelnden Personen bei den Finanzinvestoren eine Vergangenheit im Familienunternehmen oder eine Schnittstelle zu eigenen Familienunternehmen hatten und von daher die Philosophie und Denke auch sehr gut verinnerlicht haben. Und ja, natürlich hilft das sehr mitunter, wenn diese ähnliche Verständnisebene wie unsere Mandanten mit in die Gespräche reinbringen. Das ist so. Wenn dann nachher wieder die rein strukturellen Themen, wie finanziere ich den Deal und ich will jetzt Leverage und vielleicht noch Verkäuferdarlehen und Earnout, wenn es dann zu solchen Themen kommt und dann wieder so ein gewisses Schema abgearbeitet werden kann, das kann dann etwas Salz in der Suppe sein. Aber grundsätzlich findest du natürlich auch ganz tolle Finanzinvestoren, die ähnlich gut mit Familienunternehmern umgehen können, wie das jetzt ein Familienunternehmen per se auf der Käuferseite ist.
Merkt man den PIs an, dass sie im Moment ziemlich unter Druck stehen? Sind die im Moment vielleicht ein bisschen dünnhäutiger, als sie es in der Vergangenheit schon mal waren?
Da würde ich jetzt tatsächlich mal sagen, es kommt drauf an, vielleicht auf die Größe des Fonds, die Investitionsvolumina, die möglicherweise auch platziert werden müssen. Auch da, auch bei den Finanzinvestoren erlebt man es, dass eben Menschen dort arbeiten. Auch da kann es tatsächlich mal Dünnhäutigkeit geben. Selten kann es auch mal zu einer gewissen Art von Trotzreaktion kommen. Wir merken, dass grundsätzlich die Finanzinvestoren alle ein großes Interesse an den Deals in der Größenordnung haben, in denen wir arbeiten oder überwiegend. Also hängt ja vom Finanzinvestor ab. Aber ja, am Ende des Tages erlebst du da die Emotionen in nicht vergleichbarer Weise, aber du erlebst auch Emotionen auf dieser Seite. Und natürlich ist da der eine oder andere mal angefasst. Und auch da kann es mal gut sein, als Berater die Wogen zu blätten, auch ohne unsere Mandanten am Tisch. Das ist ja etwas, was man sowieso ganz gerne mal im Hintergrund macht, ohne dass es alles offen kommuniziert wird, auch gegenüber unseren Mandanten, dass man gewisse Themen vielleicht vorbespricht, um eben Sprengstoff rauszunehmen auf beiden Seiten der handelnden Parteien.
Jetzt, wo wir so positiv über das Thema Emotionen sprechen und wie man damit umgehen kann, liegt mir schon noch was im Magen und vielleicht erlebst du das auch. Ich meine, wir alle erleben es in unserer Gesellschaft. Wir sind alle dünnhäutiger geworden und die Gesellschaft ist dünnhäutiger geworden. Ich habe das Gefühl, heute reagieren die Leute sehr viel emotionaler auf Kritik oder andere Ansichten, als es früher der Fall war, beziehungsweise positiv formuliert. Früher hat man es als bereichernder erfunden, wenn mal abweichende Sichtweisen reingebracht worden sind von der Gegenpartei in Prozessen. Merkst du das auch, dass diese Überempfindlichkeit in die M&A-Prozesse auch Einzug erhält?
Überempfindlichkeit bis zu einem gewissen Grad, ja. Also wenn ich jetzt gerade die Transaktionen in diesem Jahr und auch die laufenden angucke, und wir haben das große Glück, dass wir in diesem Jahr 3 Transaktionen mit Familienunternehmen abgeschlossen haben und im Moment eben noch eine gute Handvoll im Prozess haben. ist es, empfinde ich es als Überempfindlichkeit. Für mich ist es schon fast Normalität, was vielleicht aber auch daran liegt, dass ich die Firma ja erst vor jetzt knapp 4 Jahren gegründet habe. Das war voll in Corona rein. Ich habe die Zeit, wo vielleicht alle, wie du sagst, tatsächlich dünnhäutiger geworden sind, insofern von Anfang an bei unseren Projekten miterlebt. Aber im Vergleich zu meiner Zeit bei Grant Thornton würde ich dir recht geben, dass da eine höhere Empfindlichkeit und Emotionalität generell in die Prozesse tatsächlich reingekommen ist, was aber vielleicht auch wiederum an der längeren Zeitdauer liegen kann. Ich sagte ja vorhin, statt 6 vielleicht heute 9 oder 12 Monate. Je länger du natürlich miteinander rumdoktorst in solchen Prozessen mit den Parteien, desto größer ist immer das Risiko, dass der eine oder andere mal was Falsches sagt, sich auf den Schlips getreten fühlt, die emotionale Bombe droht zu explodieren. Früher warst du dann nach 6 Monaten durch, da war das Risiko etwas überschaubarer, rein zeitlich. Jetzt ist es eben dadurch größer geworden, aber ich glaube, du hast schon recht, alle sind da etwas sensibler und vielleicht auch übersensibel geworden.
Agierst du heute als M&A-Berater auch anders als vor 5 oder 10 Jahren, gerade mit dem Wissen im Hintergrund?
Ja, das Wissen ist das eine, das leider fortschreitende Alter vielleicht das andere in diesem Kontext, dass man früher selbst noch mehr gepusht und getrieben war, den Deal zu machen. Heute vielleicht sagt, ja, ich will den Deal machen, aber es muss auch ein guter Deal sein für alle Beteiligten. Das bringt vielleicht dann wieder etwas mehr Ruhe, nicht unbedingt Geduld in den Prozess rein, aber ich glaube, dass der Anteil heute des emotionalen Handlings überproportional größer ist und da mag M&A-Berater auf der Visitenkarte stehen, aber 50% ist eigentlich Mediation, wenn nicht sogar mehr. Und das Thema M&A, das machen die Profis, vielleicht auch die jüngeren Kollegen bei bestimmten technischen Themen viel besser, als ich das heute tun kann. Insofern ist das aber auch ein gewisser Vorteil des Alters, für mich zumindest, weil das herausfordernde Situationen sein könnten, aber auch solche, die eben tatsächlich Spaß machen können. Insbesondere dann, wenn man am Ende ein positives Ergebnis erzielt für die Mandanten, weil man dann wirklich sagen kann, okay, ich habe hier einen Beitrag geleistet, dass ein Ziel erreicht worden ist, der Weg mit allen Höhen und Tiefen gekennzeichnet war, aber am Ende ist das Ziel erreicht worden und das ist einfach ein schönes Gefühl. Und wenn man dann noch ein Stück Geld dafür bekommt, ist es natürlich auch nicht schlecht.
Sehr schön. M&A-Berater müssen heute ein Stück weit auch Mediatoren sein. Das ist ein schönes Takeaway aus unserem Gespräch heute. Lieber Kai, wir könnten noch stundenlang weiterreden über dieses spannende Thema. Leider ist unsere Zeit bald abgelaufen. Deswegen müssen wir jetzt schon zum Ende kommen unserer Podcast-Folge zum Thema Emotionen im M&A-Prozess. Aber wer weiß, vielleicht nehmen wir den Faden hier nochmal auf bei WhatsApp Corporate Finance. Das Thema gibt's auf jeden Fall her. Du auch. Es hat super viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Und deswegen sage ich erstmal vielen Dank, lieber Kai.
Danke dir, lieber Michael, und ich freue mich, wenn wir den Faden bei Zeiten nochmal gemeinsam aufgreifen können.
Das sehr gerne.
Hat Spaß gemacht. Danke dir.
Sehr gerne. Du gehst jetzt wieder zurück an die Werkbank, Streit schlichten, Kompromisse schmieden, genauso wie viele andere, die diesen Podcast gerade gehört haben. Euch allen wünsche ich dabei viel Geduld und ein gutes Händchen bei all euren aktuellen Vorhaben. Das war's für heute bei WhatsApp Corporate Finance. Auf bald und bis zum nächsten Mal. Euer Michael.
Musik? What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com